Aber ich würde als Anwalt, der wie gesagt für seine Aussagen einstehen muss und haften muss, aktuell keinem Creator oder professionellen Influencer sagen, lass es einfach so, wie es ist. Sie sind bisher nicht gekommen. Sie werden auch zukünftig nicht kommen. Das würde ich aktuell einfach nicht machen. Und mein Aufruf würde dahin gehen, dass ich die Protagonisten zusammensetze und überlegen, wie man dieses Problem, was ja offenbar in der Nutzerschaft existiert, wie man das in irgendeiner Weise adressiert, indem man vielleicht die Nutzungsbedingungen klarer macht. Ja, das ist nicht mein Job, das sozusagen zu definieren, aber dass man sich da einmal zusammensetzt und überlegt, wie können wir das Verständnis von allen etwas besser machen in dem Bereich.
Baby Gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Du-du-du-dum. Musiklizenzrechte. Da ist er, der lang ersehnte Podcast. Es rüttelte nämlich gerade wieder ein Rechtsthema, die Branche der Kreativschaffenden im Netz auf. Und ich habe ja heimlich so eine kleine Passion für diese Legal-Themen. Vielleicht hat der ein oder andere noch meinen persönlichen und intrinsischen Einsatz entlang der Schleichwerbung, Werbekennzeichnungsdebatte im Hinterkopf. Und deswegen ist es natürlich ein Muss, dass wir uns bei Baby Gut Business auch diesmal dem Musiklizenzrechte-Thema holistisch annehmen. Und wir haben in den letzten Wochen ganz, ganz viel gesprochen mit Anwälten, Betroffenen, mit den großen Major-Labels und natürlich auch mit den Plattformen selber, in diesem Fall Instagram. Das heißt, was erwartet euch heute in diesem Podcast? Erstens eine Einordnung von Dr. Martin Gericke, seines Zeichens Rechtsanwalt für Medienrecht, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und gewerblichen Rechtsschutz. Das heißt also ein Top-Ansprechpartner, den ihr hier im Podcast schon eigentlich häufiger und beziehungsweise immer bei der Einordnung von Rechtsthemen gehört haben solltet und mir, meiner Wenigkeit, aber auch Informationen aus erster Hand von Instagram selber. Eine abschließende Beurteilung von mir und ganz konkrete Handlungsempfehlungen, wie ihr euren Content rechtssicherer machen könnt. Und ganz, ganz am Ende gibt es noch einen Zusatztipp für alle sehr Sicherheitsliebenden, in Klammern so wie ich. Also unbedingt bis zum Ende durchhören. Kurze Werbeunterbrechung, bevor es mit der Folge endlich losgeht. Und zwar wird diese Folge präsentiert von GoDaddy. GoDaddy, also geschrieben GoDaddy, ist weltweit der größte Domainanbieter und Website-Hoster. GoDaddy unterstützt mit seinen Produkten vor allem Kleinunternehmen und Gründende bei ihrem erfolgreichen Online-Auftritt. Ich war nämlich dieses Jahr wieder Teil des sogenannten Go-Teams, wie schon 2021, unter anderem mit Stefanie Giesinger zusammen. Und gemeinsam sind wir als ExpertInnen in Workshops mit vor allem Gen Z gegründeten Unternehmen dieses Jahr ins Gespräch gekommen. Das heißt, wir haben die besucht, wir haben mit denen ein Coaching gemacht und ihnen versucht, bei dem perfekten Aufbau ihrer eigenen Website zu helfen, was, wie wir alle wissen, wirklich der Grundstein eines jeden digitalen, aber auch nicht digitalen Businesses mittlerweile ist. Ich hoste übrigens meine babygutbusiness.com und .de auch über GoDaddy und für mich ist die eigene Website ein Gamechanger gewesen. Ich habe da leider fast schon viel zu spät rein investiert, aber mittlerweile ist sie Dreh- und Angelpunkt von allen Oberflächen, allen Projekten, die wir anstoßen, die wir unterstützen. Und bei uns auf der Website findet ihr nicht nur Informationen zur Baby Gut Business Konferenz, hoffentlich in Zukunft sogar einen eigenen Shop, sondern alle Infos rund um mein Business. Und es ist die Kontaktadresse, die digitale Visitenkarte, die ich brauche, um mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und wenn ihr euch jetzt inspiriert fühlt und sagt, ich brauche auch eine eigene Website oder ich mache mich demnächst selbstständig und gründe, dann schaut doch mal auf de.godaddy.com/blog/goforward vorbei. Da findet ihr ganz viel Inspo und auch unsere neue Go-Team-Staffel von 2022. Die ist nach wie vor super aktuell, da könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Martin, wenn wir uns im Podcast bei Baby Gut Business treffen, dann gibt es meistens etwas Unangenehmes für die Social Media Creator Economy zu besprechen bzw. zu lernen. Das tut mir leid, dass du immer der Spielverderber hier bist, beziehungsweise die mahnende Stimme. Ach, aber es brennt unter den Nägeln bei Creatern, bei Marken, bei privaten Personen sogar, das Thema Musiklizenzrechte. Und wir haben uns beide, glaube ich, im Vorgespräch so ein bisschen gewundert, warum kocht das jetzt gerade so hoch? Aber viele sind unsicher, viele bedienen sich der kommerziellen Musik aus der Instagram, TikTok und Co-Mediatheken, sind sich unsicher, für welche Art von Content darf ich jetzt was eigentlich benutzen? Und genau das wollen wir beide heute einmal klären. Ich freue mich, dass du da bist.
Na, dann mal los. Danke.
Vielleicht ganz, um das Thema erstmal einzuleiten. Ja. Das ganze Thema fußt ja letztendlich auf dem Urheberrecht. Was genau fällt dann alles darunter und wann spricht man denn von so einer genannten Urheberrechtsverletzung?
Also es geht nicht nur ums Urheberrecht. Das ist das Komplizierte an Songs. Songs, die du veröffentlicht auf Social Media, die bündeln verschiedene Rechte. Einerseits Urheberrechte. Nimm einfach mal Miley Cyrus Flowers zum Beispiel. Da ist der Text, urheberrechtlich würde ich ja wohl sagen, geschützt. Und auch die Komposition, wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt. Du brauchst beim Urheberrecht, das ist ja immer was andere schaffen, was Kreatives, was Eigenschöpferisches, Individuelles. Das würde ich mal sagen, ist beim Text und bei der Komposition von Flowers gegeben. Das sind Urheberrechte. Und dann hast du daneben, wenn man so will, die kleine Schwester des Urheberrechts, das ist das Leistungsschutzrecht. Da schützt man nicht das, was du schaffst, kreativ entwickelst, sondern das ist eher die Investition, die du in was reingibst. Zum Beispiel Tonträgerhersteller, Labels, die haben ein Leistungsschutzrecht an der Musik, die sie fixieren, wir haben früher gesagt, aufs Masterband, also die sie körperlich festlegen. Und du hast Künstler. Künstler interpretieren ja häufig Songs. Häufig Songs von anderen, häufig Songs von sich selbst, dann wäre es nochmal was anderes. Aber nehmen wir mal die Künstler, die Songs von anderen interpretieren, das sind auch Leistungsschutzrechte. Das heißt, du hast bei einem Song, den du veröffentlichst, ein ganzes Bündel von Rechten. Du hast Urheberrechte auf der einen Seite, Text, Komposition, und du hast Leistungsschutzrechte auf der anderen Seite, Tonträgerhersteller, also Labels und Künstler. Wenn du übrigens ein Video veröffentlichst mit Musik, Annie ist auf dem Coachella Festival, dann kommt unter Umständen noch das Leistungsschutzrecht des Konzertveranstalters on top. Und diese ganzen Rechte, die musst du beachten, wenn du einen Song im Social Media veröffentlichst.
Und wie lang ist so ein Urheberrecht grundsätzlich gültig? Also für immer? Oder verfällt dieses geistige Eigentum irgendwann?
Das verfällt irgendwann. Also beim Urheberrecht reden wir davon 70 Jahre postmortem Autoris, 70 Jahre ab dem Tod des Autors. Beim Leistungsschutzrecht ist es etwas anders. Da gilt jetzt aber zum Beispiel für Tonträgerhersteller und für Künstler auch 70 Jahre ab Erscheinen des Tonträgers.
An dieser Stelle haben wir uns gefragt, wo gibt es denn jetzt eigentlich diese Lizenzen zu erwerben? Dazu haben wir tatsächlich ein ganz langes Interview mit Sony Music geführt, was leider bis zum Redaktionsschluss nicht freigegeben werden konnte. Nichtsdestotrotz kann ich sinngemäß zitieren, wie ihr denn an Lizenzen kommt, wenn ihr sie benötigt. So, wenn ihr eine Marke seid, dann solltet ihr euch am Anfang erst einmal überlegen, für was und für wie viele Content Pieces möchte ich eigentlich Musiklizenzen einkaufen. Das kann natürlich in dem Fall eine Influencer-Kampagne sein, der eigene Marken-Channel etc. Es ist nur wichtig, sich am Anfang schon holistisch zu überlegen, für was man diese Musik einsetzen möchte und vor allem mit wem. Sich hier gründlich im Vorfeld Gedanken zu machen, ist insofern sinnvoll, um nachträgliche Kosten und einfach Aufwand auch zu reduzieren. Step 2, also wenn ihr auch den Song festgelegt habt, an dem ihr diese Lizenzen erwerben möchtet, wäre herauszubekommen, wer ist denn jetzt der Lizenzrechteinhaber? Da bräuchtet ihr zum einen die Verlagsrechte, also die Rechte am Text und der Komposition. Dazu könnt ihr dann zum Beispiel ganz einfach die Online-GEMA-Recherche nutzen. Darüber bekommt ihr dann raus, wer die Rechteinhaber an dem jeweiligen Song überhaupt sind. Hier bekommt ihr dann gleichzeitig die Info, welche Musikverlage dahinter stecken und wer die jeweiligen Kontaktpersonen sind. Parallel braucht ihr aber auch die Leistungsschutzrechte. Oder auch Recording Rights genannt. Und die bekommt ihr klassischerweise einfach über die Plattenfirma. So, und das können zum Beispiel die großen Major-Labels sein, wie Sony, BMG etc. Oder auch kleinere Labels. Wem die Rechte gehören, bekommt ihr ganz einfach raus, indem ihr auf den jeweiligen Song, zum Beispiel auf Spotify geht und euch die sogenannte P-Line darunter anschaut. Die steht meistens im Beschreibungstext. Und mit der Info könnt ihr euch dann an die Lizenzabteilung des jeweiligen Labels wenden. Ich weiß, das klingt jetzt ganz schön kompliziert und mir konnte leider auch niemand bis Redaktionsschluss mitteilen, was denn so eine Lizenz, sage ich mal, für eine ganz einfache Insta-Story oder eine Influencer-Kampagne mit, sagen wir mal, 5 InfluencerInnen kosten würde. Aber ja, vielleicht ist das was für einen weiterführenden Podcast. Wir werden es bei Baby Your Business auf jeden Fall ausprobieren. In Ordnung, Martin. Dann lass uns doch jetzt direkt einmal auf die aktuelle Thematik schauen. Wie sieht es denn lizenzrechtlich mit der Nutzung der Musik aus der Instagram- und TikTok-Music-Bibliothek aus?
Ja, also das aktuelle Aufregerthema, muss man sagen. Vielleicht vorab, ob es jetzt zulässig ist, bestimmte Songs in seinen Reels auf Instagram oder TikTok zu nutzen, das entscheiden nicht wir beide. Klar, das wissen wir beide eigentlich auch gar nicht. Es hat auch gar nicht so viel mit dem Gesetz zu tun, sondern allein zwischen den Verträgen, die die Plattform, also TikTok und Instagram, mit den Labels schließen und mit der GEMA schließen. So. Und die kennen wir natürlich nicht. Die mögen ja auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich sein. Und da wir die nicht kennen, können wir eigentlich jetzt nicht im eigentlichen Sinne 100% sagen, was ist richtig und was ist falsch. Wir können eigentlich nur Mutmaßungen machen und uns die Fakten anschauen. Und der Fakt 1 ist, dass TikTok und Instagram in ihren Richtlinien sagen, wir erlauben nicht die Nutzung in kommerzieller Hinsicht, also die kommerzielle oder gewerbliche Nutzung dafür, wenn du die Musik gewerblich oder kommerziell nutzt, dafür musst du dir selbst Lizenzen einholen. Das ist der Grund, aus dem wir wissen.
Halt, stopp. Da fragen wir doch direkt mal bei Instagram höchstpersönlich nach. Dazu haben wir nämlich mit Mathilde Burnecki gesprochen. Sie ist Strategic Partnerships Manager bei Instagram Deutschland. Also Tilda, wie kommt die Musik denn jetzt in die Insta-Bibliothek und wer hat da jetzt welche Nutzungsrechte? Und vor allem, welche Musik kann ich auf Insta jetzt rechtssicher verwenden? Gibt es da überhaupt welche?
Ja, wir haben mit allen großen Musikunternehmen sowie einer Vielzahl unabhängiger Labels, Musikverlage und Gesellschaften zusammengearbeitet, um die Musik in der Musikbibliothek für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung zu lizenzieren. Wir wollen ja Content mit Musik auf unseren Plattformen fördern, gleichzeitig aber sicherstellen, dass wir unsere Vereinbarungen mit den Rechteinhaberinnen einhalten. Und diese Vereinbarungen dienen ja dem Schutz von KünstlerInnen, Songwritern und ihren Werken und sind deshalb ausschließlich für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung von Musik gedacht. Für kommerzielle Zwecke gibt es die Sound Collection von Meta und da kann jeder drauf zugreifen. Die Sound Collection bietet fast 12.000 Songs, Sounds, die komplett lizenzfrei sind. Die können dann in Reels, Stories auf Instagram und Facebook verwendet werden. Und man kann sich die Songs auch vorher anhören auf facebook.com/sound, dort auch runterladen und dann eben unter den Clip unterlegen. Auch wenn wir als Unternehmen keine Rechtsberatung leisten können und wir daher CreatorInnen immer empfehlen, sich bei Bedarf mit ExpertInnen für Musikrecht zu beraten, lässt sich aber im Allgemeinen sagen, dass Inhalte über dein Privatleben, deine FreundInnen oder Familie eher als persönlich und nicht kommerziell angesehen werden. Ein Beitrag, der aber dann in Zusammenarbeit mit einer Marke verfasst wurde, wird hingegen als kommerziell angesehen. Heißt im Umkehrschluss, Inhalte von Personen des öffentlichen Lebens, CreatorInnen, sind nicht per se als kommerzielle Beiträge zu betrachten.
Also, wenn ich einen privaten Account habe bei Instagram und TikTok, dann darf ich die Musik, die mir dort angeboten wird, zu privaten Zwecken nutzen. Was privat ist und was geschäftlich, können wir gleich nochmal besprechen. Aber das ist mal der Grundsatz. Privater Account darf ich zu privaten Zwecken nutzen. Habe ich einen Business-Account, das ist so, dass ich nur eine sehr eingeschränkte Bibliothek habe, da gehe ich davon aus, das sind Songs aus der Sound Collection, die darf ich dann auch Business-Account zu kommerziellen Zwecken nutzen. Das heißt im Prinzip zu allen Zwecken, die ich dort auf dem Account tätige, zu all meinen geschäftlichen Postings. Und dann haben wir noch den Creator-Account, das ist ja so dieses Zwischending, wo ich auch bei Instagram zumindest Creator-Account, wo ich auch relativ umfangreichen Zugriff auf die Musikbibliothek habe, wo man sich fragen kann, bin ich da jetzt eigentlich privat unterwegs oder geschäftlich unterwegs? Ich habe in meinen Workshops bisher immer gesagt, Leute, halt euch einfach an die Account-Vorgabe sozusagen. Wenn ihr einen privaten Account habt, dann nutzt diese Musik bitte auch nur privat. Wenn ihr einen Geschäftsaccount habt, seid ihr relativ frei, das auch geschäftlich zu nutzen. Und dann kam der Creator-Account und viele haben gesagt, ja, aber was ist dann jetzt? Ist es jetzt privat oder ist es geschäftlich und die Probleme begangen? Und jetzt gibt es offenbar Abmahnungen. Aber das Problem, was sich natürlich stellt, ist, dass viele ihren privaten Account nicht zu privaten Zwecken nutzen, sondern damit auch geschäftlich unterwegs sind. Und das kann man ihnen ja auch nicht, oder das wird ihnen auch nicht durch die Nutzungsbedingungen verwehrt. Also du findest jetzt zum Beispiel in den Instagram-Bedingungen nicht, dass gesagt wird, bitte nutze deinen privaten Account nur zu privaten Zwecken. Deswegen ist es dir erlaubt, einen privaten Account einzurichten und da immer wieder geschäftlich auch zu posten. Und wenn du dann für diese geschäftlichen Postings aber Musik aus deiner privaten Bibliothek nimmst, die sehr umfangreich ist, aktuelle Chartsongs und so weiter, dann verstößt du ja, wenn man so will, streng genommen gegen die Musikrichtlinie, denn du nutzt Songs kommerziell. Und das ist dann ein Problem.
Nein, eine Abmahnwelle ist uns nicht bekannt. Unsere Richtlinien haben sich nicht geändert. Und das erkennt man sehr gut daran, dass wir, wenn es Änderungen gibt, wir die News oder den Blog-Eintrag mit einem Datum versehen. Unsere öffentlichen Musikrichtlinien können jederzeit eingesehen werden unter facebook.com/legal/music-guidelines. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, da mal reinzugucken.
Was ist euch eigentlich wichtig bei der Auswahl eurer Haus- und Hofbank? Und bevor ihr euch jetzt denkt, was ist das denn für eine random Frage, Anni? Das liest du doch gerade vom Briefing ab. Nee, hier geht es grundsätzlich darum, dass ihr ja vielleicht einmal ganz kurz Awareness dafür schafft, dass es Banken gibt, die grundsätzlich genossenschaftlich organisiert sind. Das heißt, sie vertreten genossenschaftliche Ideen und Werte. Das ist etwas, was ich selber nicht wusste. Und eine Bank, die eben zu solchen Wertevertretungen gehört, ist die Volksbanken Raiffeisenbanken. Warum ist das jetzt irgendwie wichtig für euch als ZuhörerInnen? Weil Banken gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Wir haben auch schon einige beworben in diesem Podcast. Die sind spezialisiert auf die unterschiedlichsten Sachen. Und die Volksbanken Raiffeisenbanken macht eben besonders, dass sie nach diesen genossenschaftlichen Ideen handeln. Was ist das konkret? Partnerschaftlichkeit, Transparenz und Vertrauen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, Quatsch doch nicht, das passt bestimmt auf viele Bereiche im Leben, aber nicht auf Banken, diese Attribute. Doch, weil die KundInnen und FirmenkundInnen Anteile erwerben können und so Mitglied, aktives Mitglied bei eben der Volksbanken Raiffeisenbank in ihrer Region werden. Das heißt, die sind super regional organisiert. Und diese Mitglieder, die legen Ziele fest. Und diesen verschreibt sich und verpflichtet sich eben die Bank. So, und jetzt den Bogen zur genossenschaftlichen Idee dahinter. Was eine alleine nicht schafft, das schaffen viele eben gemeinsam. Die ganze Bank ist also sozusagen eine Gemeinschaft, in der alle die gleichen Werte teilen und einen partnerschaftlichen Umgang pflegen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken fördern also die Wirtschaft in der Region. Jedes Mitglied hat eine Stimme und kann auch an Hauptversammlungen teilnehmen und kann aktiv mitentscheiden, welche sozialen, kulturellen, ökologischen Projekte eben in der jeweiligen Region unterstützt werden. Und das macht eben die Volksbanken Raiffeisenbanken zu etwas Besonderem und da liegt der signifikante Unterschied zu jeder anderen Bank. Das heißt, solltet ihr in Zukunft in irgendeiner Form darüber nachdenken, eure Bank zu wechseln, dann habt das doch mal im Kopf und ja, nehmt das einfach in euren Entscheidungsprozess mit rein, ganz offen gesagt. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Okay, vielleicht mal ein ganz kurzes Zwischenfazit an dieser Stelle. Ihr solltet definitiv eure Account-Settings checken. Seid ihr bei Instagram als Privatnutzer, Business- oder Creator-Account angemeldet? Als Marken-Account-BetreiberIn, also ihr habt zum Beispiel einen Friseur, einen Café, betreibt ein Kino, bietet irgendeine Art von Produkten oder Dienstleistungen an eure Community und möchtet Instagram auch gewerblich über einen Markenkanal nutzen, also euch als Marke dort ein Following, eine Community aufbauen, dann müsst ihr den Business-Account nutzen. Das heißt, dort habt ihr einen eingeschränkten Zugriff auf die Musikbibliothek und könnt euch aus diesen Sounds für euren Account frei bedienen und seid im rechtssicheren Raum. Als CreatorIn gilt, also auch mit dem Zugriff auf die gesamte Musikbibliothek an dieser Stelle, ihr könnt sowohl redaktionell als auch werblich dort agieren. Das ist ein sehr schmaler Grat. Jetzt wird es nochmal ein ganz kleines bisschen kompliziert. Martin, aus deiner Sicht eines Medienrechtsanwalts, Wir haben jetzt schon verstanden, wenn es um eine Kooperation geht, wenn es eine bezahlte Partnerschaft mit einer Marke vorliegt, wenn in irgendeiner Form eine gewerbliche Handlung durch den Creator, durch die Creatorin mit diesem Content erfolgt, ja, wo die Musik hinterliegt, dann ist ganz klar, da geht es um Werbung, das ist ein kommerzieller Inhalt, da dürfen wir uns nicht aus dieser Musikbibliothek einfach so bedienen. Andernfalls riskieren wir eben hohe Strafen und eine Abmahnung beziehungsweise eine Urheberrechtsverletzung. Was ist aber jetzt, wenn Creator ja redaktionell aus ihrem Alltag berichten, Holz zeigen, Produkte selbst gekauft haben und einfach eine ehrliche Empfehlung aussprechen wollen?
Da würde man sagen, vorsichtshalber, nein, ehrlich gesagt nicht, weil die Musikrichtlinie ist da relativ eindeutig. Sie sagt, nicht für gewerbliche Zwecke nutzen. Und in dem Fall sind Influencer, wenn sie das machen, geschäftlich, gewerblich, kommerziell unterwegs. Das ist halt die große Frage, wie legen wir das aus? Wie legen wir das Wort gewerblich, kommerziell, geschäftlich aus? Da sagen einige, habe ich jetzt schon gehört in letzter Zeit, naja, aber gemeint ist doch nur, bitteschön, die bezahlte Kooperation mit einem Unternehmen, wenn ich für L'Oreal und Schwarzkopf und so weiter Werbung mache. Das
genau.
Ja, genau. Aber das wissen wir gar nicht. Das kommt eben darauf an, wie ich das Wort gewerblich oder geschäftlich auslege. Denk mal an die BGH-Entscheidung in Sachen Influencer, also von Kathi Hummels, Leonie Hanne und Luisa Huss. Da hat der BGH relativ klar gesagt, eine geschäftliche Handlung liegt schon dann vor, wenn du auch Eigenwerbung betreibst. Geschäftliche Handlung heißt nicht immer nur Fremdwerbung. Geschäftliche Handlung heißt nicht immer nur, du bist unterwegs in bezahlter Kooperation für Unternehmen wie L'Oreal, Schwarzkopf und Co., sondern geschäftliche Handlung kann auch sein, es dient deinem eigenen Fortkommen als Influencer. Du betreibst Eigenwerbung. Du willst doch, und das ist nämlich der Maßstab, an den ich ansetzen würde oder den ich anlegen würde. Wenn du ein Influencer bist und sagst, ich möchte mir auch aus dem Influencing zum Teil meine Lebensgrundlage schaffen, ja. Das heißt, ich möchte auf lange Sicht mit Kooperationen, mit Postings und so weiter Erfolg haben. Das ist sozusagen Teil meines Lebensunterhalts und meiner Erwerbsgrundlage, die will ich damit bestreiten. Dann ist alles, was du auf diesem Account machst, wenn man so will, geschäftlich. Ja? Das heißt, alles, was du machst, dient im Endeffekt dazu, deine Followerzahl zu steigern, dient dazu, vielleicht dich für Kooperationspartner interessant zu machen, dient dazu, Likes zu generieren und so weiter. Dann sind das natürlich geschäftliche Handlungen. Und deswegen sage ich, eigentlich müssen alle die aufpassen und nicht nur im Creator-Account, sondern auch im privaten Account, die Vorhaben, und das können auch kleine Influencer sein. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über eine bestimmte Followeranzahl. Das können auch Mikroinfluencer sein mit 1000 Followern. All die leben gerade gefährlich, wenn man so will, die damit in irgendeiner Weise einen Teil ihres Lebens bestreiten wollen oder auch alles bestreiten wollen, also das beruflich machen, weil die eben nicht nur als geschäftliche Handlungen vornehmen, diese klaren Kooperationsposts, sondern auch die Posts, die sie im privaten Umfeld zeigen. Weil das ist ja gerade der Sinn des Influencings. Ich will authentisch sein und ich will mit diesem Mix aus Privatem und Geschäftlichem die Followerzahl steigern. Ich sage nicht, dass jetzt alle ihre Reels löschen sollen mit der Musik. Und ich sage auch nicht, dass das unbedingt zwingend so verstanden werden muss, das Geschäftliche. Nur ich sehe darin eine gewisse Gefahr. Und dann müssen wir uns eben darüber unterhalten, ob es notwendig ist, diese Lizenzen zu erwerben. Ich sage nochmal, wenn ich die Labels richtig verstehe und auch die Plattformen, dann wird man wohl sagen können, ich glaube, die zielen wirklich nur auf diese klassischen Werbepartnerschaften, auf diese klassischen Werbekooperationen, wo eben diese Musik nicht zu verwenden ist. Nur, wenn mich jetzt jemand fragt, ich bin Anwalt, klar, ich hafte auch für den Rechtsrat, den ich hier übrigens nicht erteile. Das sind jetzt nur so allgemeine Rechtsäußerungen oder Rechtsmeinungen.
Disclaimer.
Genau. Aber ich würde zu keinem Mandanten, der aktuell zu mir kommt, wo ich erkenne, dass der geschäftlich handelt bei Instagram und TikTok, aktuell sagen, lass es einfach so, wie es ist. Die Labels haben bisher nicht abgemahnt. Ich meine, kann man sich ja auch fragen, ja. Ich meine, das ist ja schon seit Jahren geübte Praxis so. Warum kommt das jetzt angeblich erst hoch? Aber ich würde als Anwalt, der wie gesagt für seine Aussagen einstehen muss und haften muss, aktuell keinem Creator oder professionellen Influencer sagen, lass es einfach so, wie es ist. Sie sind bisher nicht gekommen. Sie werden auch zukünftig nicht kommen. Das würde ich aktuell einfach nicht machen. Und mein Aufruf würde dahin gehen, dass ich die Protagonisten zusammensetze und überlegen, wie man dieses Problem, was ja offenbar in der Nutzerschaft existiert, wie man das in irgendeiner Weise adressiert, indem man vielleicht die Nutzungsbedingungen klarer macht. Ja, das ist nicht mein Job, das sozusagen zu definieren, aber dass man sich da einmal zusammensetzt und überlegt, wie können wir das Verständnis von allen etwas besser machen in dem Bereich.
Wir haben für diesen Podcast mit einigen Betroffenen gesprochen und eine davon ist Carmen, besser bekannt als Karmuschka auf Instagram. Carmen zählt zu den ganz großen CreatorInnen. Sie hat mittlerweile über 1,1 Millionen Follower auf Instagram und agiert häufig kommerziell auf ihrem Account. Trotzdem postet sie auch redaktionelle Beiträge, die nicht direkt eine kommerzielle Absicht verfolgen. Das können Beauty-Tutorials, Fashion-Hauls oder auch Reisetipps sein. Carmen, für was genau wurdest du abgemahnt? Wie viel solltest du letztendlich bezahlen? Und wie wirst du dich jetzt in Zukunft verhalten?
Es handelte sich bei meiner Abmahnung um ein Beauty-Tutorial, das ich gedreht hatte in Form eines Reels für eine Beauty-Abteilung eines sehr großen Fashion-Retailers. Und tatsächlich war das Video aus Dezember 2020. Der Streitwert lag bei etwas über 100.000 Euro und das Angebot zur Beilegung des Rechtsstreits deutlich darunter. Also die genaue Zahl und auch die finale Summe darf ich leider nicht nennen. Aber ich kann sagen, ich hatte wirklich Glück, weil es einen Formfehler in der Abmahnung gab und davon habe ich profitiert. Ich werde natürlich deutlich gewissenhafter sein und jetzt auch prüfen, ob meine Content Pieces auch ohne Kooperationsvereinbarung mit einem Unternehmen als werblich und damit lizenzpflichtig gewertet werden könnten. Aber da das abgemahnte Reel ja eindeutig werblich war und ich bisher noch keinen einzigen Fall hatte, der unverständlich wäre, werde ich mein Nutzungsverhalten nicht grundlegend ändern.
Okay, und wenn ich jetzt Angst vor so einer Abmahnung habe, wie erkenne ich denn eine solche? Die kommt dann in Form von einem Brief zu mir nach Hause?
Das wirst du erkennen, weil das ist auch eine der Anforderungen an eine vernünftige Abmahnung, dass dem Adressaten klar wird, oh Mist, ich werde hier abgemahnt. Das heißt, in der Regel ist es mit einer sogenannten Unterlassungsaufforderung verbunden. Das heißt, du wirst es zu unterlassen haben, zukünftig noch einmal Reels zu veröffentlichen und diese mit dem bestimmten Song, der bestimmten Musik zu unterlegen. Und wenn du dagegen nochmal verstößt, wird eine Vertragsstrafe fällig und du wirst die Anwaltskosten zu zahlen haben, wenn die einen Anwalt eingeschaltet haben. Das sind eigentlich so die ersten unmittelbaren Folgen. Vielleicht musst du auch noch Schadensersatz zahlen, weil es ja eine Nutzung eines urheber- oder leistungsschutzrechtlich geschützten Werkes ist. Da sind wir dann schnell auch im vierstelligen Bereich. Hängt vom Song ab, der Prominenz und wo du es eingesetzt hast, wie lange du es eingesetzt hast und so weiter.
Und wenn ich dann diese Abmahnung im Postfach hatte, wie verhalte ich mich dann richtig? Sollte ich die einfach direkt unterschreiben? Soll ich lieber direkt dich anrufen und dann sollte einschalten?
Also es dürfen mich bitte alle anrufen. Nein, aber es ist, ich würde sie natürlich nicht einfach unterschreiben, klar. Häufig sind natürlich diese Unterlassungserklärungen so formuliert, dass sie dem Rechteinhaber nutzen. Das ist ja auch nicht vorwerfbar. Es gibt da ich will gar nicht sagen Tricks oder Tipps oder so weiter, aber es gibt ein paar Möglichkeiten, einfach diese Unterlassungserklärung zugunsten des Abgemahnten noch etwas besser zu formulieren. Vielleicht kommt man auch um einen Teil der Anwaltskosten drumherum. Die hängen nämlich vom Streitwert ab. Streitwert heißt, wie hoch ist eigentlich der Wert der Sache? Das hängt wiederum vom Song ab und so weiter. Vielleicht kann man den Streitwert etwas reduzieren und so auch die Anwaltskosten reduzieren. Also man kann da ein bisschen was machen. Aber ich würde schon empfehlen, das Ding nicht einfach zu unterschreiben und das Geld zu zahlen, sondern sich einmal in der Tat anwaltlichen Rat zu suchen.
Und wer ist denn jetzt letztendlich dafür haftbar? Also wenn ich als Marke sozusagen diese Kooperation in Auftrag gebe, es einen Vertrag gibt und die Marke von sich aus keine Musiklizenzen eingeholt hat und dem Influencer sozusagen diese kreative Freiheit überträgt, das so umzusetzen, wie er möchte. Influencer benutzt eben fälschlicherweise Musik aus der Musikbibliothek und wird abgemahnt. Wer ist letztendlich dafür haftbar?
Das regelt der Vertrag zwischen beiden. Häufig ist ja auch eine Agentur dazwischen geschaltet. Aber das muss eigentlich der Vertrag regeln. Letztendlich ist es so, dass derjenige, der die Musik, ich sag mal, nach außen hin, also in der Öffentlichkeit nutzt oder veröffentlicht, der haftet dafür. Das heißt, wenn der Influencer ein Reel macht und dann von sich selbst Musik einsetzt, also entweder aus der Bibliothek, die er eigentlich nicht einsetzen darf, weil zu geschäftlichen Zwecken, oder sogar selbst das Reel oder den Post mit Musik unterlegt, dann haftet er dafür. Und man ist auch gut beraten, das auch im Vertrag ausdrücklich so festzulegen. Derjenige, der das macht, um mit Freunden zu interagieren, mit der Familie zu interagieren, der vielleicht auch kein öffentliches Konto hat, sondern ein rein privates Konto, wo nur eine begrenzte Followeranzahl zugelassen wird von ihm, der also allein das nutzt, ja, im eigentlichen Sinne als soziales Medium, also um sich mit anderen zu vernetzen, auszutauschen im rein privaten Bereich und wo eben auch die Postings den rein privaten Bereich nicht überschreiten. Aber überall da, wo es geschäftlich und kommerziell wird, wo ich irgendwie versuche, daraus was zu ziehen, was Monetäres zu ziehen, und sei es auch nur, ich möchte gerne von Firma X auch mal ein Testprodukt zugeschickt bekommen, dann wird es kritisch.
Alles klar. So easy ist das. Abschließend letzte Frage. Wenn ich jetzt schon Reels, Videos im Feed produziert habe und mich da eben relativ frei aus der Musikbibliothek bedient habe, als eben vielleicht ein aufstrebender Creator, als Marke, als schon etablierter Influencer, muss ich die Sachen jetzt löschen?
Tja, da schlagen jetzt zwei Herzen an meiner Brust. Als Anwalt würde man wohl sagen, ja, wenn du sie für klar geschäftlich und kommerzielle Postings verwendet hast, dann ist es wahrscheinlich sicherer, die jetzt zu löschen. Das ist so. Ansonsten, du hast es ja schon gesehen, auch wie wir beide hier sprechen, bin ich gerade eher dafür, dass wir das ganze Thema etwas beruhigen, dass wir die Protagonisten mal vielleicht zusammenbekommen. Du in dem Fall, du sprichst vielleicht auch noch mit Instagram oder TikTok und mal hören, was ist eigentlich die aktuelle Motivation? Wo gehen die vor? Gehen die überhaupt vor? Ja, also ich rate wirklich dazu, das Ganze etwas ruhiger angehen zu lassen, auch nochmal zu schauen, wer wurde abgemahnt, aus welchen Gründen wurde die Person abgemahnt. Aber klar, was ich vorhin gesagt habe, als Anwalt wird man wohl sagen können, zur Risikovermeidung, löscht die Reels, die klar geschäftlich sind, ja.
Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie doch Martin von CMS eine E-Mail.
Immer.
Wunderbar, ich danke dir, Martin.
Sehr gern.
Das war's schon.
Schon, aber schon. Ist doch schön, war doch gut. Ja.
Klasse.
Puh, das war ganz schön viel Inhalt. Fazit. Egal, ob du als Marke oder medienschaffender Mensch auf Instagram und TikTok unterwegs bist, du musst aufpassen. Sowohl Instagram als auch die großen Major-Labels haben uns versichert, dass es bei ihren Abmahnungen bzw. laut ihrer Auffassung von werblichen Inhalten wirklich nur um die bezahlte Kooperation geht. Nichtsdestotrotz sind uns auch Fälle und Abmahnungen bekannt, wo vor allem kleine Labels und Independent-KünstlerInnen jetzt ihre Lizenzrechte nachträglich über Anwälte einfordern. Und das eben auch bei Content, den wir jetzt erstmal als eher redaktionell bewertet hätten. Das macht die Sache jetzt abschließend nicht einfacher, aber wir empfehlen, erst einmal nicht in Panik zu verfallen. Grundsätzlich, wenn ihr CreatorIn seid, scannt doch einmal euren Feed nach bezahlten Kooperationen, in denen ihr auf jeden Fall fälschlicherweise, unwissenderweise Musiklizenzrechte genutzt habt, die euch nicht gehören. Hier könnt ihr den Content ja auch zuerst mal einfach archivieren. Ein anderer Tipp, den ich euch im Fazit noch unbedingt mitgeben möchte, beziehungsweise es sind 6 kleine Tipps, ist, wie man seinen redaktionellen Content auch wirklich als redaktionell erstellt und dann auch postet. Das heißt, wie bekomme ich es hin, dass mein redaktioneller Inhalt auch wirklich als redaktionell wahrgenommen wird? Und das im Zweifel auch von einem Gericht. Ihr merkt es schon, wie bei allen rechtlichen Themen in Deutschland, es ist kompliziert. Ob ein Foto, ein Reel, eine Insta-Story, ein TikTok etc. also final, redaktionell oder werblich sind, lässt sich nicht so einfach voneinander abgrenzen und obliegt letztendlich immer der individuellen Betrachtung. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir haben ja nun nicht die letzten 5 Jahre umsonst diese ganze Werbekennzeichnungsdebatte, Schleichwerbungsdebatte auf Instagram und eigentlich komplett auf die ganze Social-Media-Landschaft durchgefochten, um jetzt hier nicht doch eine Empfehlung aussprechen zu können. Denn wenn ihr redaktionelle Inhalte veröffentlicht, ja, das kann auch sehr profane Dinge sein wie ein Fashion-Haul oder Beauty-Haul mit selbst gekauften Produkten, dann seid ihr durchaus in der Lage, redaktionelle Inhalte auf Instagram, TikTok und Co. zu veröffentlichen. Denn ich habe euch einfach an dieser Stelle nochmal die 6 wichtigsten Punkte mitgebracht, die ihr bei erstens der Erstellung von redaktionellen Inhalten und zweitens auch letztendlich beim Veröffentlichen dieser beachten solltet. Erster Punkt, keine Ad-Tags verwenden. Nicht im Foto und auch nicht im Video und schon gar nicht in der Caption. Das heißt, wenn ihr eurer Community mitteilen wollt, woher ihr diese selbst gekauften Produkte habt, dann schreibt die Marken einfach in die Caption und verlinkt sie nicht. Denn das haben wir in der Werbekennzeichnungsdebatte gelernt, ist redaktionelles Arbeiten. Und solange die Marken nicht durch einen Tab, einen Ad-Tag verlinkt sind, könnt ihr damit sozusagen sicherstellen, dass euer Content ja auch wirklich als redaktionell nach außen zu beurteilen ist. Weil euch hier natürlich im Umkehrschluss niemand zur Last legen könnte, dass ihr bewusst Marken verlinkt, um auf euch aufmerksam zu machen, um eine Geschäftsbeziehung herzustellen etc. Punkt Nummer 2, keine bis wenig klaren, sichtbaren Logos zeigen.
Auch das wird gemeinhin als werblich wahrgenommen und beurteilt. Einfach darauf achten, keine Logos in die Kamera zu halten. Punkt Nummer 3, Hashtags vermeiden. Aufmerksame Baby-Gut-Business-ZuhörerInnen wissen sowieso, dass Hashtags von gestern sind und für euren Content eigentlich nichts mehr tun. Aber ich sehe das immer noch sehr, sehr häufig unter ja so Inspo-Content und die versuchen dadurch irgendwie ja ihren eigenen Content natürlich sichtbarer zu machen beziehungsweise der Sache auch irgendwie ein Thema zu geben. Das braucht ihr aber nicht und wirkt im Zweifel eher werblich, wenn ihr dort auch noch Marken nennt. Um Gottes Willen bloß vermeiden. Punkt Nummer 4 haben wir auch gelernt entlang der Schleichwerbungskennzeichnungsdebatte. Keine übertrieben positive Darstellung durch ja, entsprechende Adjektive. Das heißt, wenn ihr zu Superlativen neigt, wenn ihr eine extreme Euphorie in euren Reels transportiert, dann kann das sehr schnell als übertrieben werblich wahrgenommen werden und ist deswegen auch abmahnfähig. Das heißt, wenn ihr also einfach nur Produkte zeigt, vorstellt und ja neutral bis nüchtern beziehungsweise natürlich durchaus positiv euch dazu äußern könnt, dann ist das in Ordnung. Aber ja, achtet einfach auf die geringe Verwendung von Superlativen. Punkt Nummer 5, eigentlich selbstredend, keine Shopping-Funktion in das Content-Piece integrieren. Das ist natürlich ganz klar werblich. Wenn ihr Affiliate-Links in der Story benutzt, dann muss auch das als Werbung gekennzeichnet sein. Und dementsprechend dürftet ihr auch hier keine kommerzielle Musik benutzen. Und last but not least, lasst die Überkennzeichnung. Die braucht ihr nämlich nicht, wenn ihr redaktionell arbeitet, wenn ihr wirklich redaktionell arbeitet. Das heißt, Werbung, weil Markennennung, Werbung, weil Freundin, Werbung, weil selbst gekauft, das hat keinen Wert und das ist auch rechtlich absoluter Schwachsinn. Deswegen lasst das sein, das wirkt nur zusätzlich werblich, wenn ihr in dem Kontext das Wort Werbung gebraucht, obwohl ihr es nicht müsstet. Und das sind meine 6 Tipps, um euren Content ja auch als redaktionell sicher ins Internet zu stellen. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, alles schön und gut, Anni, aber da bleibt ja immer ein Restrisiko. Für den habe ich jetzt abschließend noch einen ganz besonderen Tipp. Und zwar eine Rechtsschutzversicherung. Und zwar nicht irgendeine Rechtsschutzversicherung, sondern die passgenau für Journalisten, Blogger und Co. von der Hiscox. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich in keinerlei Kooperation oder Geschäftsbeziehung mit diesem Versicherungsanbieter oder irgendwelchen Versicherungsanbietern bin, sondern das ist wirklich ein Tipp von mir für euch, weil ich habe diese Versicherung schon vor 1,5 Jahren abgeschlossen im Kontext dieser ganzen Werbekennzeichnungsdebatte. Weil es immer mal wieder sein kann, dass aus Versehen unzureichend gekennzeichnet wird. Und deswegen habe ich die tatsächlich schon sehr lange. Empfehle euch die, die ist nicht günstig. Ich habe sie auch tatsächlich noch nicht gebraucht, seit ich sie habe. Ist ja klar, wenn man dann abgesichert ist, braucht man sie wahrscheinlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz deckt die eben auch Urheberrechtsverletzungen ab. Und das ist gerade hinsichtlich dieser drohenden Abmahnwelle ungefähr so krass wie in der Pandemie gegen Pandemien als Veranstalter versichert gewesen zu sein. Dementsprechend, ja. So, was kann diese Versicherung für euch tun? Erstens deckt die alle branchenüblichen Tätigkeiten inklusive Nebenrisiken ab. Das heißt, umfassender Deckungsschutz bei der Verletzung geistigen Eigentums inklusive Abmahnschutz. Ihr habt eine Rechtsschutzkomponente inklusive. Ihr habt eine 0-Euro-Selbstbeteiligung. Das heißt, im Schadensfall übernimmt die Versicherung die komplette Schadenssumme. Und ihr könnt flexibel Zusatzmodule dranbauen. Es gibt dann zum Beispiel noch sowas wie Cyber- und Datensicherheit, eine Betriebshaftpflicht. Gut, die hatte ich jetzt persönlich schon woanders. Oder was Sachinhalte und Elektronik schützt. Hier werden auch insbesondere in einem Informationsblatt, was mir vorliegt, von dem ich jetzt gerade auch so ein bisschen abgelesen habe, um euch da auf jeden Fall richtig zu informieren, folgende Berufsgruppen genannt: JournalistInnen, AutorInnen, ReporterInnen, KorrespondentInnen, RedakteurInnen, TexterInnen, SchriftstellerInnen, Bloggern, Vloggern, YouTubern, Influencern und Streamer. Wenn ihr euch für diese Versicherung interessiert, dann bitte ich euch auf jeden Fall nochmal vorab mit eurem Versicherungsmakler oder mit der Versicherung direkt Kontakt aufzunehmen. Ich verlinke euch mal die Infos, die ich bekommen habe, in den Shownotes und dann, ja, würde ich euch bitten, einmal natürlich zu prüfen, ob das für euch explizit was ist. Ich habe mich aufgrund dieser Versicherung sehr sicher gefühlt in letzter Zeit.